Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen wieder bei euch sein darf. Das ist für mich immer wieder ein Geschenk oder es ist mega schön, immer wieder von diesem Zofingen hier unten raufzufahren auf Ägeri. Haben wir eine Stunde Zeit zum Fahren, um die Landschaft zu begutachten, um uns vorzubereiten auf den Gottesdienst. Und genau. Und heute Morgen war es besonders schön, weil die Sonne geschonen hat. Eigentlich habe ich mich auf schlechtes Wetter vorbereitet. Ich habe das Gefühl, der Wetterbericht zeigt heute gewittert und macht es und tut. Aber die Sonne hat geschonen. Es war ein wunderschöner Morgen. Wir haben nicht viel Verkehr gehabt und es ist wirklich sehr gut gelaufen. Im Auto innen selber, oder wie es in die Vorbereitungen gelaufen, mit den vier Kindern, mit der Familie, da läuft nicht immer alles so rund. Es läuft nicht immer alles so einfach, wie ich mir das amigs würde wünschen. Kinder, die folgen nicht immer so, wie wir das möchten. Die machen nicht immer das, was wir sagen. Und oftmals ist es dann genau in dieser Situation, wo sie dann müssen, wo wir dann sagen, jetzt müssen wir gehen, passiert irgendetwas, was dann halt dann nicht funktioniert. Der eine muss noch bisseln, der andere hat sonst irgendwie etwas im Kopf, das er bockig tut. Die anderen sind überfordert und mit dem Stress jetzt und blockieren irgendwie innerlich. Und wenn wir es einmal geschafft haben, ins Auto einzusteigen und unterwegs sind, dann müssen wir ganz bestimmt wieder anhalten, weil jemand anders muss es bisseln und sie sich gegenseitig im Auto dann noch den Horn ziehen und ein bisschen blogen und machen und tun. Und all diese Sachen, das ist ja nur ein kleiner Teil aus dem Leben, wo zum Leben gehört, wo uns beschäftigen tut als Familie und wo mich persönlich auch tut beschäftigen. Das Predigtthema aus dem tiefsten Herzen. Aus dem tiefsten Herzen. Ich habe das Predigtthema gewählt, weil es etwas auch mit meinem persönlichen Herz zu tun hat. Also jetzt nicht medizinisch oder so, sondern weil ich so ein bisschen für mich auf der Suche bin, wie kann ich tiefer in die Beziehung investieren, wie kann ich, das ist ja meine innerliche Sehnsucht, näher an Gottes Herz anzukommen. Tiefer und näher an die Beziehung anzukommen mit ihm. Und mit all dem, was mein ganzes Leben ausmacht. Mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinem Arbeiten, mit all dem, was mich sonst beschäftigen tut. Und ich habe gemerkt, es klingt mir einfach nicht. Es klingt mir nicht so, wenn ich mir das wünsche. Es ist schwierig. Ich werde so schnell abgelenkt von verschiedensten Sachen. Ich werde so schnell beschäftigt mit irgendwelchen Sachen, wo einfach kommen. Sei das im Geschäft, wo viel läuft, Probleme von den Klienten, die ich kann, wo ich mich mit ihnen auseinandersetzen tue. Sei das mit der Familie, wo auch meine Aufmerksamkeit brauchen. Meine Frau, die auch meine Aufmerksamkeit braucht. Und wo ich mich auch möchte investieren, tiefer in die Beziehung investieren, näher kommen, näher zusammen anwachsen möchte. Oder auch in der Gemeinde, wo ich merke, auch in der Gemeinde passiert sehr vieles. Und ich möchte da sein für meine Geschwister, für meine Nächsten. Ich möchte da sein für die Gemeinde, damit ich auch der Gemeinde kann dienen kann. Sei das jetzt im Predigen, aber auch, ich mache auch biblischen Unterricht bei uns in der Gemeinde oder einfach auch sonst. Und all die Menschen bei uns im Quartier, wo ich Gott gebeten habe, am Anfang her, wenn wir in das Quartier reinkommen, es hat so viele Familien hier, dann öffnet die Türen, dass wir können irgendwie ein Zeugnis sein für sie, dass wir können da sein für sie, dass wir können uns investieren für sie. Und Gott macht plötzlich Türen auf und plötzlich merken wir, hey, das braucht einfach auch nochmal Zeit und auch nochmal Kraft. Und auch nochmal, müssen wir uns auch nochmal investieren. Und in all dem innen merke ich, kann ich den einzelnen Sachen noch gerecht werden? Kann ich den einzelnen Sachen gerecht werden? Mir ist es wichtig, dass ich nicht einfach oberflächlich bleibe. Dass ich nicht einfach oberflächlich so ein die einzelnen Punkte abhaken in meinem Leben, dass sie irgendwie mal beschäftigt sind. Ich möchte meinen Kindern nicht einfach das Tablet in die Hand drücken und denken, jetzt sind sie beschäftigt, gut, jetzt habe ich meine Ruhe, jetzt kann ich zum nächsten Punkt gehen. Ich möchte meine Beziehungen möchte ich tiefgründig leben. Ich möchte meine Beziehung zu meiner Familie können pflegen. Ich möchte sie nicht mit schnellen Antworten zufriedenstellen. Ich möchte meine Ehe pflegen. Das sind nicht mehr, he? Aber es war für mich ein Bild von einer tiefgründeten Ehe. Wenn man im Alter noch so zusammensitzen kann und kann sagen, mal, unsere Ehe ist tiefgründet. Und dort möchte ich investieren. Ich möchte in Freundschaften investieren. Oder dass auch unsere Kinder Freundschaften haben dürfen, die tief sind, die verheben. Ich möchte können die Natur geniessen. Ich möchte können, die Schöpfung sehen und können betrachten und staunen, was Gott macht. Ich möchte in meinen Hobbys, also ihr seht meine Hobbys, als ich PowerPoint vorbereitet habe, hatte ich noch eine andere Predigt im Kopf gehabt. Aber das sind solche Bilder vom Sport oder von den Hobbys oder auch von den Tieren. Das sind all Sachen, die uns das Leben beschäftigen. Und Johannes hat es gesagt, dort, wo wir unser Herz reinhängen, dort kommt es gut, dort merken wir, dort investieren wir uns, dort passiert etwas. Und ich habe gemerkt, eigentlich das, was mir am wichtigsten ist, wo ich weiss, dort aus dem heraus hole ich am meisten Kraft, ist, ich möchte meine Beziehung mit Gott vertiefen. Ich möchte dort ankommen, von das Kreuz, und weil ich weiss, dort ist der Punkt, wo ich meine Kraft herhole für alle anderen Sachen. Wenn Jesus sagt, wir sollen zuerst nach seinem Reich trachten, wir sollen uns zuerst ausrichten auf ihn, dann wird alles andere hinzugefügt werden. Alles andere wird er uns gelingen schenken. Und das ist mein Anliegen, mein persönliches Anliegen, dass ich dort tiefer wachsen kann, dass ich aus tiefstem Herzen kann sagen, doch, ich liebe Gott. Ich bin mit Jesus unterwegs und er ist der, der mein Leben prägt. Er ist der, der mein Leben erfüllt. Und der meinem Leben Kraft gibt, damit in allen anderen Lebensbereichen die Kraft kann durchfließen und das Segen kann weitergehen und etwas Gutes daraus raus kann entstehen. Ich bin überzeugt, Gott hat uns mit dieser Sehnsucht nach dieser Tiefe erschaffen. Er hat uns die Sehnsucht in unser Herz hineingelegt, weil er möchte, dass wir auf die Suche gehen. Und wir Menschen, wir können mit dieser Sehnsucht oder mit dieser Sehnsucht nach mehr, nach tiefem, noch ein bisschen mehr, können wir gewaltige Sachen erreichen. Es treibt uns an. Es treibt uns im Sport an. Es treibt uns in unseren Hobbys an, in unserem Berufsleben an. Aber ich glaube, das, was entscheidend ist schlussendlich, ist, dass es uns auch antreibt, auch im Glauben weiterzukommen. Und der Ort, wo ich überzeugt bin, dass, wo uns wirklich Erfüllung gibt, wo uns das Herz wirklich erfüllen kann, ist nur bei Gott allein. Gott hat uns die Sehnsucht ins Herz hineingelegt, damit wir auf die Suche gehen nach ihm. Bei der Erschaffung von dieser Welt, wo er dich erschaffen hat, hat er sich ja Gedanken gemacht über dich. Und er hat dich als sein Ebenbild geschaffen, als das Gegenüber von dir. Keiner von uns ist als autonomes Wesen geschaffen worden, das seinen eigenen Ziel soll nachgehen soll. Sondern Gott hat uns geschaffen als das Gegenüber von ihm. Darum haben wir auch die Sehnsucht in unserem Herz. Und wir versuchen sie zu füllen. vielleicht manchmal mit anderen Sachen. Wir versuchen sie manchmal auch zu betäuben mit anderen Sachen. Oder zu ignorieren mit anderen Sachen, wenn wir uns beschäftigen tun. Aber ich glaube, die wahre Erfüllung finden wir nur in Jesus. Wenn wir zu ihm kommen und die Gemeinschaft suchen, die er für uns vorbereitet hat. Das ist mein Herzensanliegen und ich merke, es gelingt mir nicht einfach. Ich kann nicht einfach im Alltag, wo so viel läuft, ansitzen und sagen, jetzt tue ich noch beten und jetzt komme ich noch vor das Kreuz und jetzt, ich schaffe es nicht. Ich bin innerlich viel zu fest aufgewühlt. Ich bin eine Person, wenn irgendetwas mich beschäftigt, dann kommen die Gedanken und die laufen und die laufen und die laufen. Und ich lasse mich auch mega schnell ablenken von Sachen. Und ich schaffe das nicht von allein. Und ich habe gemerkt, der Psalm 5, der ist so ein bisschen wie ein Hilfsmittel. Wie kann ich zurückkommen, so ein bisschen in den Segensstrom von Gott? Wie kann ich zurückkommen in die Beziehung mit ihm, in die Nähe zu ihm, wo ich weiss, dort finde ich meine Kraft, dort finde ich meine Erfüllung, dort finde ich meine Zufriedenheit. Und der Psalm hat ja der David geschrieben. Und der David, der König David, als er das geschrieben hat, ist er auch in einer Situation gewesen, wo es ihm vielleicht ähnlich gegangen ist. Er war auch bedrängt gewesen, beladen. Er hat vielleicht auch jetzt die Orientierung nicht mehr gewusst. Er ist ungerecht behandelt worden. Wir wissen nicht ganz genau, in welcher Situation das war. Aber wenn wir die Geschichte vom König David schauen, dann wissen wir, er hat vieles Schwieriges erlebt. Vielleicht war das die Zeit, in der er vom Saul verfolgt worden ist. Eigentlich gesalbt als König, aber vom Saul verfolgt, ungerecht behandelt. Nicht gewusst, wo soll er ran, wo soll er flüchten. Wie geht es weiter in seinem Leben? Wie die Berufung, wo Gott auf sein Leben gelegt hat, wird sich die noch erfüllen oder nicht? Oder wird er da irgendwo noch immer in der Wüste sterben? Eine belastende Situation. Und der David schreibt den Psalm und es ist ein Herzenspsalm. Es ist ein Psalm, den er von Herzen schreibt. Und Psalmen sind ja nie irgendwelche theologische Abhandlungen. Psalmen sind nie Lehrbücher. Und man kann sagen, ah ja, jetzt tun wir das und das lesen, nachher funktioniert das und so, dann müssen wir uns so und so verhalten, dann geht's. Psalmen sind immer Ausdruck vom Herzen, von Emotionen. Und darum passt das so gut. Und ich bin fasziniert von diesem Psalm. Der Psalm ist ein Geschenk und ist wie eine Anleitung, wie wir wieder zurückkommen können, so in die Gegenwart von Gott. Wenn wir den Psalm lesen, dann werden wir merken, der Psalmist hat so ein bisschen immer wieder zwei Seiten. Zum einen fokussiert er sich auf das, was er ist. Er überlegt sich, er reflektiert, wer bin ich als Mensch? Wer bin ich als Mensch? Und dann schwenkt er wieder rüber und überlegt sich und fokussiert wieder und reflektiert, wer ist Gott? Und dann geht es wieder rüber und wieder rüber. Und ich habe die Struktur genau so übernommen, wie er den Psalm geschrieben hat. Er schreibt im ersten, in der Verse 2 bis 4, das ist doch der erste emotionale Aufschrei von David. Er schreitet, los doch! Los, was ich zu sagen habe. Er schreit das zu Gott. Los auf mich. Los, was ich zu sagen habe. Das sage ich auch meinem Kind. Wenn sie nicht hören. Los einmal. Ohren aufmachen. Spitzt eure Ohren. Und eigentlich habe ich das Gefühl, es ist nicht so liebevoll. Aber der David braucht genau solche Worte. Und kommt vor Gott. Herr! Los doch! Los mir zu! Los, was ich zu sagen habe! Seine Emotionen leiten ihn in dem Sinne. Er kommt so von Gott, wie er ist. Seine Not bedrückt ihn. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, was er zu sagen hat. Lass mir zu. Umgekehrt machen es Kinder auch, wenn sie unsere Aufmerksamkeit brauchen. Sie sind nicht so sozialisiert wie wir Erwachsene. Wir haben manchmal so noch ein Hemmungen. Ich würde es nicht zu euch rufen und sagen, lass mal zu. Sondern, aber Kinder schon, die gehen einfach an und schreien. Und holen ihre Aufmerksamkeit und wir müssen reagieren. Und genau so macht es David auch. Kindlich. Einfach aus seinen Emotionen raus. Er sagt, das ist mir jetzt wichtig. Gott, lass mir jetzt zu. Ich brauche dich jetzt. Und David schreit seine Not einfach raus. Es ist mir jetzt völlig egal, was die links oder was die rechts von ihm denken. Seine Not ist für ihn jetzt real. Und darum kommt er jetzt vor Gott. Wir überlegen uns ja manchmal, ist die Not jetzt wirklich so dringend? Gibt es nicht Leute, die mehr Not haben als ich? Es gibt Leute, die sind schlimmer dran als ich und so weiter. Aber ich glaube, das ist nicht der Weg. Das ist sicher irgendwie mal so. Es gibt immer Leute, die sind schlimmer dran als mir. Es sind auch Leute gehabt, die schlimmer dran waren als David. Aber er macht uns vor. Er kommt einfach vor Gott und sagt, lass mir zu. Meine Not ist jetzt wichtig. Meine Not ist jetzt wichtig und berechtigt. Es gibt aber auch Situationen im Leben, da verschlägt uns eigentlich, die verschlägt uns jede Art von Spruch. Da gibt es keine Wörter, wo man irgendwie die Not, die Situation, das, was in einem innen vorkommt, oder abgeht, wie man das irgendwie könnte beschreiben. Darum sagt er, achte auf mein Seufzen und auf mein Stöhnen. Der David jammert vor Gott. Er bringt keine Worte mehr für ihn. Es gibt kein Wort, das das ausdrücken kann, was in ihm abgeht. Und er kommt vor Gott und sagt, los auf mein Seufzen. Los auf mein Stöhnen. Mir geht es schlecht. Auch das hat von Gott seine Berechtigung. Verschließ deine Ohren nicht, wenn ich dir um Hilfe schreie. Verschließ deine Ohren nicht, wenn ich um Hilfe schreie tue. Du bist mein König, du bist mein Gott. Im David ist es ernst. Seine Not ist so gross und er selber, er kann nicht mehr. Er merkt, er kommt an seine Grenzen. Jetzt braucht er Hilfe. Und das nicht von eigenem. Der David wendet sich an einen König, an seinen König, an denjenigen, der regiert, der das Weltgeschehen in seiner Hand hat. An denjenigen, der dich leiten kann, der dein Leben kennt, durch und durch, der weiss, was dein nächster Schritt sein soll. Er bittet um Hilfe. Und ich weiss, das fällt uns nicht immer leicht. Hilfe anzunehmen oder auch um Hilfe zu bitten. Besonders wir Männer wollen oft selber stark sein. Selber probieren. Also mir geht es manchmal so. Wenn etwas nicht funktioniert, meine Frau sagt manchmal schon lange, ja, komm, wir rufen mal den Elektriker, dann gehen wir mal das, müssen die Verwaltung anrufen, dass wir das reparieren. Ich probiere es immer selber. Ich mache es immer selber können. Ja, das liegt einfach so ein bisschen in mir drin. Und oftmals funktioniert es auch, manchmal geht es auch kaputt danach. Aber wir probieren es. Wir wollen einfach selber. Wir wollen nicht so gerne Hilfe annehmen. Jetzt gehen wir dann in die Ferien. Also nicht übernächste Woche. Fahren wir auf Holland. Und da gibt es sicher wieder Situationen, wo wir uns verfahren, wo wir nicht wissen, wie weiter. Aber ich möchte selber souverän sein. Ich will sicher nicht nach dem Weg fragen. Ich bin ganz, ganz verzweifelt. Wir wollen selber Leitung übernehmen. Oder wer von euch kennt Sabta? Kennt ihr Sabta? Schon mal gehört? Sabta ist ein Werkzeug, wo man so ein bisschen unter Führungskräfte, wo man so ein bisschen unter Führungskräfte schulen. SAPTA bedeutet, ist eine Abkürzung für sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Also es gibt Situationen in unserem Leben, wir haben einfach überhaupt keine Ahnung. Und dann müssen wir einfach SAPTA machen. Sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Aber das ist nicht der Weg, wo der Psalmist uns schreibt. Das ist der Weg, wenn wir in der Firma sind und vielleicht Leute anleiten und merken, wir kommen in eine Situation, wo wir es gar nicht wissen, aber alle Leute schauen auf uns und wenn wir sie jetzt anleiten, dann müssen wir das vielleicht anwenden. SAPTA. Und etwas entscheiden und dann funktioniert es nicht oder auch nicht. Aber der David wählt einen anderen Weg. Der David macht das nicht. In seinem Gebet opfert er etwas. Er opfert seinen Stolz. Er opfert sein Ego. Er opfert seine Selbstherrlichkeit. Und sagt, Gott, ich bin da. Und ich bin mega bedürftig. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Interessant ist auch, wenn der David das macht, er geht früh am Morgen, lesen wir hier, früh am Morgen hörst du auf meine Rufe. Ganz am frühen Morgen tue ich all die Sachen vor dir ausbreiten. Und eigentlich ist das logisch. Ich kann auch nicht im Alltag rein, komme ich nicht zur Ruhe. Auch im Alltag rein komme ich nicht auf die Gedanken, die David hier schreibt. Im Alltag rein bin ich so beschäftigt. Aber der David wählt ganz bewusst eine Zeit aus, wo er von Gott kommt und wo er seine Not ihm ausbreitet. Bevor der Tag richtig startet, bevor es so richtig losgeht, von Gott kommt und sein Anliegen von Gott bringen. Der erste Teil sagt ziemlich viel darüber aus, wer bin ich? Zum einen, Gott hat uns geschaffen als Wesen, wo Gefühle und Emotionen haben. Die müssen wir nicht verstecken. Die müssen wir nicht verdrängen. Und denken, oh, das passt jetzt nicht, das gehört sich jetzt nicht so. So redet man doch nicht mit Gott. Nein, Gott hat uns geschaffen mit Gefühlen und Emotionen. Also wir dürfen dich nehmen und vor Gott bringen und sie ihm anlegen, so wie wir sind. Er möchte keine politische Korrektness. Er möchte dich im Original, so wie du tickst, unverstellt, echt so wie du dich fühlst. Wir müssen keine Angst haben, Gott erschreckt nicht. Weiter zeigt, wir Menschen, wir sind bedürftig. Auch wenn wir das vielleicht nicht immer wahrhaben. Und wir dürfen von Gott kommen, wie wir sind. Wir müssen von Gott kein SAPTA machen. Wir dürfen uns ihm hingeben. Er hat uns geschaffen als das Gegenüber von ihm. Er hat uns nie als autonome Wesen geschaffen. Er hat dich nie geschaffen als eine Person, die ohne Gott leben kann. Sondern er hat dich geschaffen als ein bedürftiges Wesen. Als einer, der abhängig ist von Gott. Wir können uns bewusst machen, wir Menschen, wir brauchen Zeit. Beziehungen laufen nicht von allein. Tiefer kommen an Gottes Herz an, passiert nicht von allein. Sondern wir müssen uns Zeit nehmen für das. Wir müssen uns Zeit nehmen und Zeit reservieren für das. Und manchmal fällt uns das vielleicht auch ein bisschen schwer, Zeit nehmen für das. Dann beten wir doch darum, dass Gott uns einen willigen Geist schenkt. Da bin ich momentan auch voll dran. Dass Gott uns einen willigen Geist schenkt. Nicht einen gehorsamen Geist, sondern einen willigen Geist. Dass er uns erfüllt mit einem willigen Geist. Und sagt, doch, ich will jetzt die Zeit investieren mit Gott. Ich will jetzt in seine Gegenwart kommen. Ich will jetzt die Gebetsübungen besuchen. Weil ich weiss, dort komme ich in die Nähe von Gott. Dort finde ich meine neue, finde ich Kraft. Dort werde ich zugerüstet. Der nächste Abschnitt zeigt ein bisschen, wer ist Gott? Es ist wirklich ein schwieriger Text. Gott gefällt kein Unrecht. Unheilstifter dürfen nicht kommen. Solche, die prahlen, die blöffen, will er nicht sehen. Und Verbrecher, die trifft seinen Hass. Lügner wirst du vernichten und du verabscheust Mörder und Betrüger. Ist das Gott? Ist das Gott? Ist Gott so? Manchmal sind die Phasen von uns ein bisschen fremd. Sie sind ein bisschen befremdet, weil wir in unserer Gesellschaft sehr harmoniebedürftig sind. Wir versuchen sehr, alles ein bisschen korrekt zu machen und gut zu machen. Und das tun wir manchmal auch über Gott stülpen. Und Gott ist nur noch ein Gott, wo so ein bisschen kuschelbärmässig da ist. Wo uns hilft, wo uns tröstet, wo uns begleitet, wo uns zurüstet. Das ist alles richtig. Aber Gott ist auch ein heiliger Gott. Und der David hat Unrecht erlebt. Er sieht in seinem Umfeld, da gibt es Leute, die Unrecht tun, die Unheil tun stiften. Und ich weiss nicht, wie du es erlebst in deinem Umfeld. Die Leute, die reden, die blöffen. Gott sagt, du ganz klar, die dürfen nicht zu ihm kommen. Die haben kein Anrecht in Gottes Gegenwart. Warum? Weil Gott ist heilig. Gott ist so viel anders, als wir uns das vorstellen können. Gott ist rein, er ist pur. Und da hat Finsternis und das Böse überhaupt keinen Platz drin. Es funktioniert einfach nicht. Es ist nicht kompatibel zueinander. Es funktioniert einfach nicht. Gott hasst Ungerechtigkeit. Gott ignoriert sie nicht einfach. Gott ist nicht einfach da und denkt, ja gut, Ungerechtigkeit, irgendwann mache ich mal Gerechtigkeit und so weiter. Schaue, dass sie wieder geliebt sind. Nein, er hasst Ungerechtigkeit. Das ist das, was Jesus ans Kreuz gebracht hat. Die Ungerechtigkeit. Es wird einmal eine Zeit geben, wo alle Angeber werden schweigen. Beziehungsweise all die sagen, die jetzt am Blöffen sind, werden eigentlich müssen sagen und bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und sie werden Gott als ihren Herr bekennen. Aber es wird ihnen dann nichts mehr nützen. Und Gott ist einer, der all die Lügner enttarnen wird. All die, die irgendwie etwas noch so nebendurch und zwischendurch machen wollen. Lügner, Betrüger, die kann Gott nicht in seiner Nähe haben. Und ich habe das Bild noch drin, so ein bisschen von dem Wald, wo manchmal so ein bisschen düster aussieht. Und manchmal, wenn wir so ein bisschen die Düsterheit anschauen, das ist eine Realität. Auch wenn wir, das ist eine Realität. Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, das ist eine Dunkelheit. Dunkelheit. Gott ist aber Licht. Er ist so wie Lichtstrahlen, wo in die Dunkelheit hineinkommt. Und dort, wo Licht ist, dort hat Finsternis keinen Platz. Und das Gute ist ja, dass Gott ja auch eine Lösung hat auf das. Und das sagt dann der Psalmist auch selber von sich. Er ist nicht besser als alle anderen. Er sagt, doch du hast mir grosse Güte erwiesen. Ich darf zu dir, zum Tempel kommen, zu deinem Heiligtum, und ich darf mich vor dir niederwerfen. Ich darf dich anbeten in Ehrfurcht. Aus reiner Güte von Gott darf ich zu dir kommen. Aus deiner Güte darf ich zu dir kommen. In seiner Gegenwart darf ich verweilen. Er schenkt meinem Leben einen Sinn. Einen Lebenssinn. Welchen Sinn? Ich darf Gott anbeten. Sind wir uns das bewusst, was unser Lebenssinn ist? Unsere Leben, Gott hat uns geschaffen, dass wir mit unserem Leben ihn anbeten können. Ihn können verherrlichen. Ihn in dieser Welt können sichtbar machen. Das ist unser Lebenssinn. Nicht, dass wir einfach im Himmel ein bisschen Tafel klimpern und spielen. Das wäre total langweilig. Das fühlt mich so etwas voll nicht. Ja. Nein. Gott sagt, wenn du dein Leben ihm anvertraust, dann werden deine Finden sehen, wie Gott hilft. Wie Gott hilft. Und das ist eigentlich der Lebensinhalt von uns. Das ist das, was unser Leben ausmachen soll. Dass Menschen um uns herum, die jetzt noch Gottes Finden sind, dass sie dürfen erkennen, dass Gott in unserem Leben innen wirkt. Und dass vielleicht aus dem heraus sie auch dürfen in eine Anbetung hineinkommen, auch die Gnade und die Güte dürfen annehmen, die Gott für sie parat hat. Aus Gnade und Güte darf ich kommen. Der Weg war vorher verschlossen, aber Gott hat den Weg frei gemacht. Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, hat den Weg frei gemacht. Aus reiner Güte und Gnade dürfen wir zu ihm kommen. Und Jesus ruft, komm! Komm zu mir! Komm! Und wir dürfen in seiner Gegenwart leben. Wir dürfen in seiner Gegenwart bleiben, verweilen. Und was? Es gibt nichts Schönes, als in Gottes Gegenwart zu sein. Und wir dürfen dann seine Hilfe empfangen. Wir dürfen erleben, wie Gott uns hilft im Alltag. Wie Gott uns befähigen tut. Wie Gott uns zurüsten tut. Und wie Gott durch uns in dieser Welt wirkt und sich verherrlicht. Und dann im Vers 9. Herr, ebne deinen Weg vor mir. Das ist für mich so ein bisschen wie ein Vers, der so ein bisschen wie raussticht aus diesem Psalm. Er ist so in der Mitte von diesem Psalm. Herr, ebne deinen Weg vor mir. Das heisst nicht, Herr, mach du mir einfach, schau, dass einfach alles glatt läuft in meinem Leben. Planier den Weg vor mir, dass ich einfach durchlaufen kann, dort, wo ich möchte hingehen. Im Psalmist ist klar, sein Sinn im Leben gibt es nur in Jesus. Darum, Herr, ebne deinen Weg vor mir. Dass ich erkennen darf, wo ich durchgehen soll. Und dass der Weg, wo ich gehen darf, mit ihm, mit Jesus zusammen, dass ich der Weg gut laufen darf. Und das ist ein Gebet, das auch ich immer wieder beten tue. Herr, ebne du den Weg von mir, dass ich den Weg kann gehen, den du für mich parat hast. Weitere Perspektive, gehen wir wieder zurück. Wer ist Gott? Und das ist so in den nächsten zwei Versen kommt das noch ein deutlich vor. Und das ist auch wieder ein bisschen schwierig zum Lesen. Das sagt nämlich, auf das, was die Welt sagt, auf das, was die um mich herum sagen, kann sich niemand verlassen. Ihr Kopf steckt voll schändliche Pläne. Das ist schon ein bisschen heftig. Das ist nicht ganz einfach. Glatzüngig, Schmeichler sind sie. Ihre schönen Worte bringen aber Tod und Verderben. Ich erlebe, dass im Alltag nicht immer so extrem ist, so steht. Mit Menschen, die nicht gläubig sind. Es gibt Menschen, die nicht gläubig sind und ich tue mich auf sie verlassen. Ich tue ihnen vertrauen. Aber wenn wir auf die Ewigkeit schauen, wenn wir auf unseren Lebenssinn schauen, wenn wir darauf schauen, wie ist unsere Perspektive, dann werden wir merken, in ihren Köpfen, wenn du ohne Jesus unterwegs bist, kannst du gar keine Pläne haben, die mit Gottes Plan übereinstimmen. Du kannst gar keine Pläne haben, die in die Ewigkeit rausgehen. Sondern alle Pläne, die du kannst haben, sind irgendwie auf dieser Erde beschränkt. Und alle Pläne, die du kannst haben, sind irgendwie auf dich selber beschränkt. Und das, was in dieser Welt machbar ist und erlebbar ist, auf das ist beschränkt. Und all das, was wir machen, ohne Gott, versuchen wir ja oftmals einfach auch uns das Beste rauszuholen. Dass wir gut durchstehen, dass wir unsere Karriere können vorantreiben können. Dass wir mit guten Worten, schönen Worten und so weiter einfach auch können etwas die Leute so ein bisschen beruhigen können. Aber es ist auch gesagt, sie schmeicheln zwar, aber ihre Worte, die bringen Tod und Verderben. Am Schluss, was ist am Schluss übrig von diesen Worten? Tod und Verderben. Nicht anders. David sagt dann weiter, lass sie büssen. Sie sollen fallen um ihre Pläne willen. Sie sollen reinkriegen. Sie sollen keinen Erfolg haben mit dem. Sie sollen sie sollen einfach vergehen. Sie sollen weggehen. Wir merken, der David fährt sich langsam an, so ein bisschen mit Gott zu identifizieren. Wir sind ja in diesem Prozess drin. Der David, ihm geht es schlecht. Er ist in einer Not. Er bringt seine Emotionen Gott. Er betet zu ihm, Herr, los zu! Er merkt, dass er bedürftig ist. Er tut sich vergegenwärtigen. Wer ist Gott? Er ist ein gerechter Gott. Er hilft mir aus dieser Not. Er wird einstehen für meine Ungerechtigkeit. Und er ist gnädig. Er ist gütig. Er tut mir, er hilft mir. Er tut mir den Weg ebnen. Und jetzt kommen wir wieder zurück hier zu diesem Vers und merken, der David merkt langsam, etwas passiert in seinem Herz. Er kommt näher an Gottes Herz an. Er merkt, sein Herzschlag schlägt näher an dem von Gott her. Und er merkt, hey, eigentlich, das was Unrecht ist, das muss gestraft werden. Das Unrecht, das muss vorbeigehen. Das Unrecht, das kann man nicht einfach so stehen lassen. Da muss eine Veränderung muss stattfinden. Veränderung muss stattfinden. Und wir lernen, Gott ist einfach total anders, als wir uns das vorstellen können. Er ist zuverlässig. Er ist dir auf 100% Verlass. Weil er hat dich geschaffen, vor Anbeginn der Welt, hat er gewusst, dass es dich mal wird geben. Und er wird bis in aller Ewigkeit ist er da und er kennt auch dein Ende. Und er ist zuverlässig, darum dürfen wir zu ihm kommen. Das, was er sagt, das wird sich erfüllen. 100%. Er ist treu. Er ist nicht wechselwirkend, je nachdem, wo er sein Bestes herausholen kann. Bei wem, dass er sein Bestes rausholen kann. Du ein bisschen gut reden und dann tut er sich durch. Nein, Gott ist treu. Er sagt, wenn ich dich erwählt habe, dann bin ich bei dir alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Und er ist gerecht. Er ist gerecht. Er wird all das, was schlecht läuft in dieser Welt, wird auch einmal Gerechtigkeit bringen. Das ist auch ein Trost. Ein Trost für all die, die unter Ungerechtigkeit leiden. Für all die, die vielleicht um seinen Namen zu willen verfolgt werden. für all die, ja, wirklich gedemütigt werden, wo vielleicht sogar gefoltert werden wegen ihm. Es wird ein Tag kommen, wo Jesus wird Gerechtigkeit bringen und für dein Recht wird einstehen. Die letzten zwei Phasen sind so ein Ergebnis von diesem Prozess heraus. Wir lesen, freuen sollen sich alle, die sich auf dich verlassen. Ihre Jubel soll kein Ende haben, denn du bist ihre Beschützer. Sie sollen vor Freude können singen, sie alle, die dich lieb haben und die dir Treue haben, denn du bist der, der reich und beschenkt. Er ist der, der uns segnet. Er ist der, der uns beschützt mit seiner Güte. Aus tiefstem Herzen können wir uns freuen. Es gibt einen totalen Szenenwechsel. Aus tiefstem Herzen sollen wir uns freuen, denn Gott ist treu. Aus tiefstem Herzen dürfen wir jubeln, weil Gott unser Beschützer ist. Aus tiefstem Herzen dürfen wir uns freuen und singen, weil seine Liebe oder unsere Liebe zu Gott neu gestärkt und bereichert worden ist. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Und wenn ich das so lese, dann merke ich, dass David durch den Prozess gemerkt, er sieht und er schmeckt, wie gut das Gott ist. Und wie gut ihm Gott tut. Und es gibt eine totale Veränderung von seiner Situation. Wo er jetzt in seiner Not war und in seiner Not, in der er sich gedreht hat, merkt er, es kommt aus seinem Herzen aus eine tiefe Freude. Er ist Gott begegnet. Er möchte in seiner Gegenwart bleiben. Und wer in seiner Gegenwart bleibt, wird erfüllt werden mit seinem Segen. Sein Herz wird erfüllt werden, seine Sehnsüchte werden gestillt werden. Aus tiefstem Herzen eine Sehnsucht. Aus tiefstem Herzen einfach auch den Faden verloren. Ja. Der David ist den Weg gegangen und hat gemerkt, dass ihm das hilft. Und mir selber habe ich auch gemerkt, ich habe das betet, der Psalm. Ich habe da mehrmals betet für mich und auch gemerkt, hey, mir hilft das. Mir hilft das, wenn ich mir Gedanken mache, wer bin ich? Wer bin ich vor Gott? Wie funktioniere ich? Es hilft mir, wenn ich mir Gedanken mache, wie funktioniert Gott? Wie handelt er? Und wenn ich die Fakten neu erkenne, neu kann aufnehmen, neu mein Herz kann reinlassen, dann entsteht eine neue Sehnsucht. Mit dem Psalm dürfen wir einen Weg gehen, wieder in die Nähe von Gott. Neu bewusst werden, wer wir sind und wer Gott ist. Und das hilft uns, dass wir im Alltag standhaft sein können. Jesus sagt, kommt zu mir. Kommt zu mir, alle, die mühselig und beladen sind. Ich will euch neue Kraft geben. Und er sagt aber auch, geht hin. Wenn wir Missionare wieder aussenden auf Österreich, sagt, geht hin, geht zurück. Aber er sagt uns das allen. Geht hin in alle Welt und verkündet die gute Botschaft. Verkündet das Evangelium. Beten wir den Vers 9. Herr, tun du vor mir den Weg vorbereiten. Deinen Weg vorbereiten. Tun du den ebnen. Dass unsere Leben von deinem Erfolg kann erzählen. Lass uns mutig und fröhlich gehen. Denn Gott ist zuverlässig und er ist treu. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns geschaffen hast und du uns auch so, so gut kennst. Und wir können dir nichts vormachen. Wir müssen nicht irgendwie etwas vorspielen von dir. Wir dürfen zu dir kommen, so wie wir sind, und du nimmst uns an. Und ich danke dir für das Geschenk und ich danke dir, dass du sagst, wir sollen kommen. Und ich bitte dich, dass du uns Mut gibst, immer wieder zu kommen. Und danke dir auch für den Psalm, der uns auch hilft, deine Gegenwart wieder neu zu suchen und neu in die Sehnsucht zu kommen. Neu uns erfüllen lassen von dir, dass unser Herz wieder tief erfüllt werden mit dir. Da bitte ich dich, dass du auch Gnade schenkst, dass wir das auch schaffen im Alltag, dass du uns einen willigen Geist gibst, dass wir können sagen, jawohl, ich will das. Und ich möchte auch dranbleiben. Und ich weiß, es tut mir gut. Und ich weiß, es ist richtig. Und ich weiß, dort ist meine Kraftquelle. Schenk uns einen willigen Geist, dass wir das tun können, was du für uns vorbereitet hast. Amen.